Beispiel ist ganz stark eben das Posten. Das hat die Verena schon angetönt. Also, das ist ein ungeheuren Aufwand, also Nahrungsmittel zu besorgen. Es geht einfach darum, sehr lang zu laufen in der heißen Sonne und dann immer mehr da zu stehen und vielleicht kommt man kein Fleisch mehr über, obwohl man 2 Stunden gewartet hat oder 3 Stunden. Oder Brot zu posten, mit dem Bus 1 Stunde zu fahren, 2 Stunden da zu stehen und dann unter Umständen auch zu erleben, dass eben gerade dass an dem Tag kein Brot gebacken worden ist, weil die Kornlieferung nicht eingetroffen ist oder weil das Brot hat müssen an eine ganz bestimmte Stelle geliefert werden, wo zum Leute versorgen. Also das ist einfach ein riesen Aufwand, wo in einzelnen Haushalten, die ich gesehen habe, sogar eine Person einfach nur für das schafft. Vielleicht Großmutter, wenn sie noch laufen kann, einfach die Schlange steht. Einfach das Essen besorgen für die Familie.
Mhm. Heisst denn das auch, dass zum Beispiel, wenn du sagst, ja, es hat kein Brot mehr gehabt, dass es zum Beispiel Lieferungen, also zuerst an die Front oder an die Leute, die im Krieg eingesetzt sind, gehen?
Ja, also die Kriegszone ist sowieso bevorzugt. In jeder Hinsicht, was Versorgung anbelangt. Also in der Kriegszone kann man in einem kleinen Lädeli mehr posten als in Managua. Also das ist ganz eindeutig, dass durch das, dass das Land so schwer belastet wird, die Regierung probiert, das auszugleichen.
Jetzt
was ich noch sagen wollte, zu der Belastung der Frauen wegen der Kriegssituation. Das eine ist sicher die Versorgungslage, die sich einfach verschlimmert hat. Und im, also ja, wirklich schlimm ist. Und das andere ist auch, dass halt viele Frauen, also gerade die, die einen eigenen Haushalt gegründet haben oder allein wohnen, wieder arbeiten müssen, weil ja der Mann im Militärdienst ist. Das heisst, sie müssen schauen, dass das Geld reinkommt. Also das ist auch noch wie eine zusätzliche Belastung. Also, weil es gibt ja immer noch Familien, die halt beide sein Einkommen reinbringen. Und da fällt dann einfach das vom Mann weg, wenn er weg ist.
Es gibt schon eine Rente, aber sie ist einfach
sehr klein. Also mehr sie so symbolisch.
Ja. Also die Familie kann nicht überleben von dem niemals.
Also es liegt sehr viel Verantwortung bei den Frauen, oder? Also aus dem, was ihr jetzt sagt, im Punkt Aufterhaltung und Ernährung der Familie. Wie sehen denn Beziehungen zu den Männern aus?
Ja, das ist ein eigentlicher Problempunkt. Also im Gespräch mit Frauen, wo ich sie ein bisschen besser kennt habe, ist das immer und immer wieder gekommen. Also ein grosses Problem ist, wenn ein Mann trinkt, was noch viel vorkommt. Schon ein finanzielles Problem, aber dann kann es auch sein, dass er unter Umständen seine Frau schlägt im Rausch oder rumbrüllt in der Nachbarschaft und so weiter. Dass er auch kein Vater ist von den Kindern, also unverantwortlich handelt in jeder Hinsicht, in Bezug auf das Geld, in Bezug auf Beziehungen oder wie es dann auch abläuft in der Familie. Ich habe Frauen kennt, wo ihre Männer probieren, sie daran zu hindern, dass sie sich politisch organisieren. Also, dass ein Dorn im Auge war, dass ihre Frau im CDS arbeitet.
Also ich finde überhaupt, wenn du in einer Gruppe hockst, wo nur Frauen sind, dann schimpft sie schaue ich gerne über die Männer. Es wird sehr gerne über die Männer. Irgendwann werden hochgenommen, es werden Witze gemacht. Aber irgendwie, sobald er dann mal kommt, dann ist es mehr so, glaube, auf einer ganz anderen Ebene sind Frauen dann schon auch kokett und machen sich irgendwie schön. Und das ist irgendwie, mich hat das allerdings noch irritiert, so der Widerspruch, dass sie einerseits, habe ich gefunden, schon auch radikal gegen die Männer sind und andererseits sich dann irgendwie ganz anders verhalten, wenn ein Mann da ist. Irgendwie so. Und ich habe das Gefühl, dass ich, was man eben, dass der Machismo einerseits, also der, den es ja in ganz Lateinamerika gibt, das Verhalten vom Mann, wo, ja, wo in seiner Rolle muss die Frau irgendwie dominieren, und andererseits eben, dass es auch das Verhalten hat von der Frau her, wo eben mit dem zusammengeht.
Also ich habe also von den Frauen, die mir erzählt haben, hat es mich gedacht, dass das Schaurig sich verändert, die Beziehung zum Mann. Also eben so, schon als kleine Mädchen kokettieren sie so mit den Männern, die im Haushalt sind. Oder dann, ja, ist das Schaurig wichtig, so der 15. Geburtstag und sehr viele Erwartungen an die, ja, das Zusammenleben mit einem Mann und zum Teil auch sehr romantische Ideen. Und alle drei Frauen, die mir erzählt haben, nein, nicht alle drei, sondern zwei von denen sind ja, irgendwie nach einer enttäuscht gewesen. Also, das war schön, so lange, bis sie das erste Kind bekommen haben. Sie haben dann auch geheiratet. Und nachher, ja, zum Teil das richtig schlimm war für sie. Also das Zusammenleben mit dem Mann, dass dann die Dominierung angefangen hat, dass sie Besitz gewesen sind vom Mann und zum Teil auch geschlagen worden. Und ja, dass sie, dass dann das so wie ein Bruch ist in ihrem Leben. Also wenn sie von ihrem Leben erzählen, dass noch so schön tönt, die Hochzeit und eben so bis zum ersten Kind und die Erwartung und nachher eigentlich eine Enttäuschung. Wenn sie dann wirklich mit ein Kind haben und mit einem Mann zusammenleben.
Vielleicht kommen wir nach einem Stück Musik nochmal auf das zurück, auf die Veränderung der Frauenrolle jetzt in der letzten Zeit in Nicaragua. Verena, kannst du noch sagen, was das für Musik ist, die wir aufgelegt haben bis jetzt?
Also die ersten zwei Lieder, die wir gehört haben, sind von der Sara González. Das ist, glaube ich, die berühmteste Sängerin in Kuba. Und im zweiten Lied, das heißt übersetzt, ich lebe nicht in einer nicht perfekten Gesellschaft, geht es eben genau um die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes. Und sie drückt irgendwie aus, dass es in ihrem revolutionären Land eben auch noch nicht so weit ist mit der Gleichheit zwischen Mann und Frau. Und jetzt hören wir jetzt hört mir ein Lied von, ein Stück von Caribe. Das ist ein Stück, wo man schon viel hört in Nicaragua, in jeder Beiz, in jeden Morgen im Radio. Also es ist so eher Salsa-Musik.
Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo de un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y es comprenderte yo. Thank you. atardecer es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y es comprenderte yo. El amor es parar el tiempo de un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y es comprenderte yo.
Das war jetzt ein anderes Lied. Und zwar hat das eine junge Frau von der Atlantikküste gesungen. Es war ein Liebeslied mit dem Refrain Liebe sei, sich zu verzeihen. Und was ist jetzt der zweite? Oh. Und sich zu verzeihen und sich zu verstehen. Also das war der Refrain von diesem Lied.
Also das Salzwerkstück kommt
später. Als nächstes.
Jetzt könnten wir vielleicht auf das zu reden kommen, was sich mit dem Aufbauprozess in Nicaragua für die Frauen verändert hat, was sich für neue Möglichkeiten aufgetan haben für die Frauen.
Also eine ganz wichtige, denke ich, dass sich die Frauen jetzt politisch betätigen können. Oder überhaupt alle Leute natürlich. Weil es ist ja vorher gar nicht möglich gewesen. Aber das hat mich irgendwie ganz stark und auch sehr wichtig, dass eine Frau sich kann im Quartier selber, wo sie wohnt, engagieren kann, irgendwie sich um die Probleme kümmern, die irgendwie im nachbarschaftlichen Zusammenleben auftauchen, kann Kontakt machen zu staatlichen Stellen und hat irgendwie durch das wie eine Möglichkeit, auch aus dem Familienrahmen rauszukommen und irgendwie wie eine Öffnung ist das.
Das ist bei einer Frau, die ich mit ihr, also die ich kennengelernt habe, ist das auch so gewesen, dass sie aus dem familiären und nachbarschaftlichen Rahmen rausgekommen ist durch ihre Arbeit. Sie war organisiert gewesen und hat geschafft in einer Kooperative, die Hängematten produziert haben. Und dort hat sie einerseits gehökelt, also für die Verzierung der Hängematten. Andererseits hat sie aber auch die Aufgabe übernommen, die Kooperative nach außen zu vertreten. Die Frau war 18 und sie hat in der Erwachsenenbildung eigentlich erst nach dem Triumph Lesen und Schreiben gelernt. Und durch das hat sie jetzt auch können, also das hat sie jetzt auch voll gebraucht, wenn sie da die Versammlungen hat müssen gegangen ist und dort aufgeschrieben hat für ihre Kooperative, was an diesen Versammlungen gelaufen ist, um das nachher wieder mitteilen. Und sie ist eben durch das, dass sie die Versammlungen auch hat können gehen, ist sie außerhalb von der nachbarschaftlichen Kontrolle gewesen. Also sie hat mir das eben, also nicht nur sie, sondern auch andere haben das auch als ziemlich einschneidend und einengend geschildert, dass immer geschaut wird, was eine Frau macht. Also vor allem eine Frau, die schon ein Kind hat oder verheiratet ist. Ja, da wird geschaut, mit wem das sie schwätzt. Wenn sie mit einem Mann auf der Straße schwätzt, nachher gibt das Witz, zum Teil Gerüchte. Und da fühlen sich die Frauen zum Teil auch eingeschränkt. Und für sie war das sehr positiv, dass sie da hat können sich so aktiv sein in dieser Hängematten-Kooperative.
Du hast auch etwas Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, die Frau habe erst später so bei der Erwachsenenbildung lesen und schreiben gelernt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dass bei der Erwachsenenbildung läuft sie weiter. Also die ist auch nach der Alphabetisierungskampagne ist die weitergelaufen und da haben sehr viele Frauen lesen und schreiben gelernt. Und ich habe das Gefühl, dass auch Frauen eigentlich von dem mehr profitiert haben als die Männer. Also erstens, weil sie vorher weniger ein niedrigeres Bildungsniveau hatten als die Männer. Und dass irgendwie die Frauen die neue die Veränderung irgendwie viel mehr angenommen haben. Also dass sie auch wahrscheinlich mehr Interesse haben oder mehr irgendwie ein positives Gefühl eine Veränderung gegenüber, weil sie wahrscheinlich auch mehr unter Druck sind. Also mein Gefühl ist, dass die Frauen irgendwie auch jetzt noch der Revolution gegenüber grundsätzlich positiver eingestellt sind, weil sie ja mehr Gewinn davon haben. Also auch Frauen, die vielleicht nicht direkt politisch aktiv sind, sondern vielleicht an Versammlungen gehen und einfach zuhören, aber dass sie irgendwie grundsätzlich sehr oft eine Sympathie da ist fürs Neue.
Dazu ist ja zu sagen, dass das eine Geschichte hat vom Befreiungskampf. Also dass die Rolle der Frau ziemlich wichtig war bei der Befreiung vom Land. Zwar hat es nicht in der eigentlichen bewaffneten Guerilla hat's Frauen auch gehabt, aber die Frauen haben wie eine sehr wichtige Hintergrundfunktion gehabt. Sie haben zum Beispiel, genau wie heute natürlich, und es ist natürlich auch etwas Weibliches, aber es ist grundsätzlich wichtig, die Versorgung garantiert von den Kämpfenden. Also sie haben gekocht und nachher die Nahrung in die Berge transportiert. Sie haben vor allem irgendwie einen moralischen Rückhalt gegeben für die Kämpfenden, wo sehr viel dazu, also wo sich so geäussert haben, dass wenn ihre Mutter nicht auf ihrer Seite gestanden wäre, hätten sie den Kampf niemals können führen. Also die Funktion, die irgendwie Frauen hatten, ist irgendwie ja, wirklich eine Stütze, ganz eine starke, wie einen Grundpfeiler überhaupt vom Kampf.
Und ich glaube, um noch etwas anderes zu betonen, wir haben vorher aufzählt, was die Männer alles, also wie die Männer sich schlimm benehmen, wie die Männer unverantwortlich sind, wie, also irgendwie alles, was daneben ist bei den Männern, wo wir, also wo natürlich auch unsere Meinung ist, aber wo die Frauen auch ausdrücken. Und ich finde, eine wichtige Veränderung ist, dass die Partei, also das FSLN, eine neue Ideologie einbringt. Also es kann jetzt ein Mann, der ein Revolutionär wird sein will und ist, kann sich nicht mehr leisten, sich so zu verhalten, dass er zum Beispiel 3 Frauen hat mit jeder, mit Kind, mit jeder. Er kann sich nicht mehr wie ein traditioneller Macho verhalten. Er muss auch sein Privatleben verändern. Und das ist eine Diskussion, die innerhalb der Partei läuft, die auch in den Medien läuft. Und ich habe das Gefühl, es hat eben die Veränderung schon angefangen. Also zum Beispiel in den Familien, die ich kennt habe, wo der Mann, also oder die Frau oder der Mann und die Frau in der Partei sind oder zumindest im Befreiungskampf mitgemacht haben und jetzt irgendwie für die Revolution arbeiten, hat sich schon viel verändert. Also zum Beispiel in einer Familie, wo ich viel war, bin, hat es geheißen, früher hat mein Vater meine Mutter geschlagen und jetzt kann er das nicht mehr, weil meine Mutter sich wehrt, weil sie weiß, das darf er nicht. Also sie ist jetzt verpönt, dass ein Mann seine Frau schlägt. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Veränderung.
Ja, also ich glaube auch, dass die ideologische Veränderung oder die neuen Werte schaurig wichtig sind. Ich habe das auf einer anderen Ebene erlebt, wo eine Frau aus sehr armen Verhältnis Probleme bekommen hat wegen ihrem Haus. Und sie hat schaurig gekämpft, auf offizieller Ebene für ihr Wohnproblem zu lösen. Und was ich eindrücklich gefunden habe, sie hat, also dass ich das Gefühl habe, durch die neue Ideologie, sie gehört zu den Marginalen und der Revolution oder zu der, wie sollte man sagen, zu der armen Bevölkerung, die nicht viel Bildung hat, die sehr einfach lebt. Und sie hat das Gefühl, die Revolution ist für uns und in dem Sinn glaubt sie jetzt an Gerechtigkeit und nimmt den Kampf auf gegen, also gegen Wohnprobleme, die sie jetzt hat. Wo, ja, das ist ein ganzer Konflikt dahinter. Aber sehr ein... Ja,
ein Selbstwertgefühl,
genau,
als Frau, ganzes, als arme Frau.
Genau, zu kämpfen und die Hoffnung zu verändern zu können durch den Kampf. Und auch, ja, dass jetzt ein gerechter System ist.
Auch in Auseinandersetzungen mit den Ehemännern oder mit den Männern spüren die Frauen eben schon Rückhalt. Also, sie können sich an die Frauenorganisation Amlei wenden, sie können in eine Beratungsstelle gehen und sich offiziell trennen lassen vom Mann. Sie können mehr Druck ausüben, dass er auch die Alimente zahlt für Kinder. Also es wird Lohnregelungen werden gemacht oder es werden sogar zum Teil auch die Löhne vorgeschossen der Frauen, damit sie überhaupt so eine Trennung können irgendwie vollziehen. Was ja immer eigentlich eine Unsicherheit dann auslöst. Und das ist viel stärker möglich als früher. Das heisst, ein Kampf von den Frauen, er kann auch offensiver geführt werden.
Also sicher ein Thema, dass Frauenbefreiung ist ein Thema. Auch in der Presse, in den Medien, im Fernsehen. Also man redet darüber.
Also du hast vorher die Amlei erwähnt. Und was sind Diskussionspunkte, die im Moment, oder wo ihr da sind, im Vordergrund gestanden sind, punkto Frauenpolitik?
Also als ich angekommen bin, ist gerade ein Artikel rausgekommen in der Barrikade, das ist die Parteizeitung von der FSLN, also von der sandinistischen Partei. Und zwar einfach sehr schmal ein Artikel über Abtreibung. Und das hat eine ganze Serie von Artikeln und von Diskussionen nach sich gezogen, die äußerst lebhaft geführt worden ist über Abtreibung. Wie ich sie mir schöner nicht könnte da wünschen oder wieder würde wünschen. Weil also es ist einfach mit einer Offenheit diskutiert worden, natürlich pro und contra, wo mir sehr gefallen hat.
Ja, also die Diskussion ist geführt worden, jetzt eigentlich über die ganze Zeit, wo wir da waren. Also sind Themen besprochen worden, die Abtreibung einerseits, Gewalt gegen Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also eigentlich lauter Themen, die für uns auch aktuell sind. Du hast aber, deine Frage war ja, was macht Damlei? Damlei ist die offizielle Frauenorganisation. Und Hauptaufgabe von der Amlei als Organisation ist eigentlich, jetzt, wo ja der Krieg so dominant ist im Alltag, ist die Betreuung von Müttern. Also Mütter von mobilisierten Soldaten, Mütter von Gefallenen, also von Gefallenen im jetzigen Krieg oder auch im Befreiungskrieg. Und das ist eine Aufgabe, die Amlei hat, die sehr, sehr viel Zeit und Energie braucht. Also das bedeutet ökonomische Hilfe, also zum Beispiel ist zu Weihnachten sind Geschenke verteilt worden, haben die Kader, also die Amlei-Frauen müssen von Familie zu Familie und so Geschenke verteilen. Oder man muss dann jedes Mal ein Mess halten, wenn ein Geburtstag ist, ein Todestag ist von einem. Das heisst, in meinem Quartier hat es jeden Monat so ein Mess gehabt, das hat auch die Amlei organisiert. Sie muss dann Essen organisieren. Die Amlei muss einen Empfang organisieren, wenn wieder ein Bataillon, also eine Truppe von Soldaten zurückkommt. Das ist auch eine recht grosse Sache, die sie müssen organisieren müssen. Sie müssen natürlich auch psychische Betreuung machen, also quasi psychologische Arbeit. Sie müssen regelmäßig die Frauen besuchen und meistens sind die Frauen also recht deprimiert, depressiv und das müssen die Damlei-Frauen machen, die eigentlich keine Ausbildung haben für das. Also es ist eine Arbeit, wo recht intensiv ist und wo auch nicht, oft nicht sehr konstruktiv ist. Also ich habe das Gefühl, es ist noch recht eine Belastung für so eine junge Frau, die eigentlich in einem Land arbeitet, als in einer Organisation zum Aufbau, aber wo muss die Art von Arbeit machen.
Ja, sie machen schon auch Aufbauarbeit. Also ich habe es zum Beispiel erlebt, mit dieser Kindertagesstätte haben mehr die Frauen und Fabrikarbeiterinnen haben auch eine Kindertagesstätte gefordert. Weil die Nachfrage war einfach grösser, als sie können abdeckt werden von der Kindertagesstätte in dem Barrio Monimbo. Und dort war eigentlich die Aufgabe von der Amlei, dass sie den Wunsch von diesen Frauen aufgenommen hat und die Frauen hat angefangen zu organisieren, also dass die zusammengefunden haben. Die Marktfrauen und die Fabrikarbeiterinnen. Und die Amlei hat nachher auch den Kontakt gemacht zu der lokalen Regierung. Also dass man hat können schauen konnte, welches Haus könnte die haben, wie könnte man das realisieren. Und dass sie auch Parteifrauen, also Frauen, die in der Partei sind, drin sind, kennen sie dann die wichtigen Leute, die auch Befugnis haben, eben ein Haus einfach für eine Kindertagesstätte zu übergeben, zum Beispiel. Also es hat mich eine ganz wichtige Arbeit gedacht, die die Amlei gemacht hat. Also so das Bedürfnis von unten aufgegriffen und vermittelt, dass das auch realisiert werden kann, weil das ist ja alles ziemlich kompliziert, also bis denn das wirklich zustande kommt.
Mich dünkt eben genau das der Widerspruch, ein der grösste eigentlich, der existiert in Nicaragua. Also wie ihr beide jetzt gerade gesagt habt, also der Aufbau ist zwar da, also einerseits eben, was Vreni gesagt hat, mit Kindertagesstätte, aber andererseits frisst irgendwie der Verteidigungskrieg, der geführt wird von Nicaragua, wo man muss geführt werden, um überhaupt das Land, um den Prozess weiter können fortsetzen, frisst so viel Energie. Also das ist unglaublich, oder? Was einfach alles in die Kriegswirtschaft eingeht. An Geld und aber auch an Reserven und an menschlichen Sachen, wo in dem Sinn halt bei der Amlei sieht man das sehr gut, eben nicht mehr, gleich wie vorher können für den Aufbau gebraucht werden.
Also die Frauen haben sich auch in der laufenden Vernehmlassung zu der Verfassung eingeschaltet. Sie treten überhaupt mehr öffentlich auf. Durch das, was ihr jetzt alles erzählt habt, wird das schon klar, oder dass die Frauen sich öffentlich mehr einschalten. Könntet ihr vielleicht zu diesen Versammlungen der Frauen, die ihr auch zum Teil miterlebt habt, noch etwas sagen?
Also ich finde eigentlich den ganzen Prozess von der neuen Verfassung interessant. Es geht ja darum, eine neue Verfassung zu machen für das Land. Und das nicht nur auf dem Papier, sondern mit der Bevölkerung, sagen wir. Also irgendwie, es geht darum, dass die Bevölkerung weiß und bestimmt, wie die Verfassung aussieht vom Land. Und wir haben das vor allem am Beispiel von den Frauen, von den Frauen erlebt. Also es gibt das, was David vorher erzählt hat, über die Diskussion zum Schwangerschaftsabbruch in der Zeitung, das gehört eigentlich auch zu der Vorbereitung von der Verfassung. Es hat eine Gruppe Frauen gegeben, die probiert haben und die es auch geschafft haben, die Diskussion um die Frauenemanzipation, also auch nach unserem Sinn, in unserem Sinn, das in der Zeitung zu bringen. Und sie haben das also sehr weitgehend geschafft. Und das hat dazu gedient, dass die Frauen vorbereitet waren für Diskussionen dann in den Vernehmlassungsversammlungen. Es hat im Mai haben im ganzen Land die sogenannten Cabildos, das sind eben die Versammlungen für die Verfassung, wo die Verfassung diskutiert worden ist, haben stattgefunden im ganzen Land, also in jeder Region vom Land und in jedem Sektor. Also es haben sich die Künstler versammelt, es haben sich die Schüler und Lehrer versammelt, es haben sich Kirchenkreise versammelt, es haben sich die Frauen versammelt, die Landarbeiter und so weiter, das Militär, also es hat ganz viele, es hat etwa 70 Versammlungen gegeben, 75 Versammlungen gegeben im ganzen Land. Und sie sind vorbereitet worden, also zum Beispiel für die Versammlung, wo die Frauen hatten, ich Rechtsanwältin, zum Beispiel auf Masaya gekommen und hat in zwei verschiedenen Seminarien Frauen vorbereitet auf die verschiedenen Themen. Also die Frauen haben die Verfassung, das Projekt, das gemacht wurde, angeschaut und haben verschiedene Punkte rausgenommen und diskutiert und haben Stellungnahmen rausgeschafft. Vielleicht könntest du das erzählen, dass die Versammlung, die du teilgenommen hast.
Ja, ich war in Managua an so einem Cabildo. Und zwar ist das in einer grossen Halle stattgefunden. Ich weiß nicht, ob. Ja, einfach eine Schulhaushalle. Und in dieser Halle haben sich etwa 1000 Frauen versammelt. Also ein paar Männer hatten es auch. Und es hat eine ganz lange Schlange von Frauen, die angestanden sind, um sich einzuschreiben, um ein Votum abzugeben. Und, also, als ich gekommen bin. Und dann, nachdem die Liste mal bestanden hat von den Rednerinnen, hat das angefangen. Es ist eine Rednerin nach der anderen vorgestanden und hat via Mikrofon ihre Stellungnahme zu der Vernehmlassung durchgegeben. Ihre Kritik oder ihre Schwerpunkte oder das, was sie vermisst in der Vernehmlassung. Und es hat, das ist eine ganz verrückte Stimmung in dem Saal, wo sich im Lauf von diesen vielen Stunden, es ist über 4 Stunden gegangen, die ganze Veranstaltung, hat sich immer mehr gesteigert, als dass die Frauen eben gegenseitig also zugeklatscht haben, dass die einen Rednerinnen sich auf die anderen bezogen haben. Und irgendwie, es war wie ein Konsens herum gewesen, von Stärke und von Aufbau und von Veränderung. Einfach, wo in dieser Stimmung völlig rausgekommen ist im Saal. Also es hat ganz verschiedene Worte gegeben, auch sehr traurige auf eine Art. Also zum Beispiel hat eine Frau gesagt, sie habe 2 Söhne verloren im Befreiungskrieg und ihre Tochter, also eine Tochter, sei entführt worden von der Contra. Und sie nicht auftaucht bisher. Und, aber sie wüsste, dass ihre Tochter sich nicht werde verkaufen, weil sie hat sie erzogen dazu, zum stark zu sein. Und das ist etwas, wo ganz, also wo vom Saal ganz stark, also wo die vielen Frauen ganz stark mitgegangen sind, also in all diesen Voten, auch bei anderen Voten, bei sehr feministischen und sehr kämpferischen Voten, also für eine Würde von der Frau und für freie Sexualität und für freies Bestimmen über den eigenen Körper, Sachen, wo immer und immer sich wiederholt haben, also in anderen Formen dann.
Also wir haben einen Ausschnitt aus dieser Versammlung aufgenommen. Sollen wir den jetzt hören?
Ja. Ich werde noch vielleicht sagen, wer da redet. Also wir haben einen Ausschnitt genommen von der Magda Enriquez. Das ist eine Frau, die eine leitende Position hat in der Frauenorganisation Amlai. Und wo die ihre Meinung dann darlegt in dem Cabildo, der in Managua stattgefunden hat.
Es hat ein technisches Problem mit dem Bändli.
Por otro lado, yo quisiera alertar sobre la trampa que significa caer a discutir el problema del aborto como un problema de la vida o de la muerte. Porque es realmente interesante, pues, como los grandes abanderados de la vida en este momento de un montón de niños que, según ellos, los vamos a matar antes que nazcan, son los mismos que no defienden, ¿verdad?, la vida de todos nosotros los nicaragüenses. Por otro lado, la gran mayoría de esas señoras y de esos señores son los que realmente en todo momento han podido ir a pagarle al médico los 100,000 pesos que cuesta un aborto en Managua.
Ich werde jetzt noch schnell zusammenfassen, was die Frau sagt. Ich möchte euch davor warnen, der Täuschung zu verfallen und die Frage des Schwangerschaftsabbruchs als Problem von Leben und Tod zu diskutieren. Die Leute, die das tun, sind dieselben, die schon immer Schwangerschaftsabbrüche bei teuren Privatärzten machen konnten.
De lo que aquí estamos hablando, compañera, es sencillamente del derecho que yo, mujer, tengo de decidir si quiero o no quiero tener un hijo. Que se me respete ese derecho, de la misma forma que se le respeta el derecho a otra mujer que lo quiere tener. Aquí nadie está diciendo que ahora vamos a obligar a todas las mujeres que después de cierto número de hijos nos abortemos todas. Nadie está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que en esta sociedad pluralista, donde se deben respetar las ideologías, las creencias, los principios de la sociedad en su conjunto, se nos deben respetar a todos por igual. Y la verdad de la verdad es que aquí solo se está respetando los derechos de un grupo social que piensa que eso es incorrecto. Entonces ellos pueden seguir pensando eso, nadie los va a persuadir de lo contrario. Lo que aquí estamos hablando es que hablamos de construir una nueva sociedad, alguien decía de que los niños tienen derecho a nacer y crecer felices, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una maternidad consciente, estamos hablando que una chavala de 14 años no está lista para ser mamá y no tiene los 100,000 pesos. Entonces se aborta con perchas y se muere, y el niño se muere. De eso estamos hablando, compañera. Estamos hablando, cuando hablamos de la maternidad consciente, estamos hablando de que por siglos las mujeres, muchas veces ni cuenta, a la hora que quedaron embarazadas. ¿Por qué? Porque no hemos conocido nuestro propio cuerpo, nunca, todo eso ha sido pecado, ha sido prohibido. Entonces no sabemos cómo planificar nuestra familia. Estamos diciendo que exigimos el derecho de tener acceso a la educación sexual, que exigimos el derecho de tener acceso a todos los anticonceptivos necesarios para prevenir un embarazo que no es productivo para la sociedad.
Wir fordern eine bewusste Mutterschaft. Während Jahrhunderten kannten die Frauen ihren Körper nicht. Manchmal merkten sie es nicht einmal, wenn sie schwanger waren. Alles war verboten, alles war eine Sünde. Wir wissen nicht, wie wir Familienplanung machen sollen. Wir fordern das Recht auf Sexualerziehung und den Zugang zu allen Verhütungsmitteln.
Que si el caso se da que no lo pudimos prevenir por ignorancia, por falta de acceso, por lo que sea, y ese niño no es deseado, no hay condiciones, no lo quiero tener, tengo el derecho de no tenerlo. Eso estamos hablando. Entonces, para que estemos claros, aquí nadie está levantando la bandera de que ahora todo mundo, hay que hacer una institución del aborto y a todo mundo abortar, no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando del derecho que tenemos a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a decidir si queremos o no queremos tenerlo. Eso es lo que hablamos. Por otro lado, quisiera referirme al capítulo que ha sido calificado como el de los clavos, dijo alguien ahí, y habló de algunos clavos, pero le faltaron otros, que es el de la familia. Entonces, se plantea aquí que la familia se puede constituir a través del matrimonio o de la unión de hecho. Nosotros creemos que eso es correcto, pero que eso nos excluye a un montón de mujeres que no estamos casadas ni de hecho ni de derecho. Y que seguimos siendo familia. Y que somos familia, pues. Es decir, no refleja este artículo realmente la realidad de Nicaragua. Y el problema de no reflejarlo se traduce en que a la hora que se va a buscar una casa, por ejemplo, independientemente que haya una mujer con 6 hijos, si va un hombre y una mujer y 1 o 2 hijos, ese tiene la prioridad y es el que se le da, porque ahí hay una familia, hay un hombre que la respalde. Entonces, aquí estamos hablando de que en nuestras leyes tiene que reflejarse nuestra realidad. Y si nosotros revisamos, la mayoría de nosotras somos jefes de familia.
Es wird in der Verfassung festgelegt, dass eine Familie durch ein Paar gebildet wird, sei es verheiratet oder nicht. Wir finden das richtig, doch das schließt uns alle alleinstehenden Mütter aus. Auch wir sind Familien. Das heißt, dass dieser Artikel nicht unserer Realität entspricht. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Wenn sich eine alleinstehende Frau mit 6 Kindern bewirbt, und ein Mann, der Familienoberhaupt ist, auch mit, wenn er nur 2 Kinder hat, so wird der Mann bevorzugt, weil das eben eine Familie ist mit einem Mann. In unserem Gesetz muss sich aber unsere Realität spiegeln.
Das wäre also eine Aufnahme gewesen von der Vollversammlung von der Frauen zu der Vernehmlassung von der Verfassung. Wir spielen jetzt noch mal ein Stück Musik und ich gebe eine Telefonnummer durch, wenn es noch Leute, Zuhörer, Zuhörerinnen hat, die uns anrufen wollen, hier im Studio. Das wäre 252 84 00.
Merece, compadre! Ripiamo!
Pasajeros, que llegaste, con tus ojos morenos, con tu paso sereno, te vi acercarte a mí, con ese cuerpo divino y esa cinturita, despertó en mi alma.
Also wir haben jetzt von der Vernehmlassung geredet. Wie sind die Versammlungen, die Diskussion um Vernehmlassung von der Verfassung, wie sind die aufgenommen worden von den Leuten an der Basis sozusagen?
Nein, also ich kann darüber nicht viel sagen, weil ja, ich habe gerade noch an eine Versammlung gehen, aber ich habe am Schluss leider Hepatitis bekommen und bin dann wirklich nur noch im Bett gelegen, wo die Versammlungen gelaufen sind. Ich konnte auch nicht an die Frauenversammlung gehen. Und darum kann ich gar nicht viel sagen. Ich bin dann auch frühzeitig abgereist. Und
also bei mir, in meinem Quartier, wo ich gewohnt habe, ist eine ganz lebhafte Diskussion entbrannt. Und zwar bin ich mit einer Frau, die auch, also von dieser Grossfamilie, wo ich gewohnt habe, bin ich an diese Versammlung gegangen. Und am nächsten Tag nach dieser Versammlung haben wir erzählt davon. Und dann hat es als erstes eine Frauendiskussion gegeben. Also da haben wir untereinander, also einfach spontan irgendwie, also wir haben erzählt und die anderen haben sofort gewusst, etwas dazu zu sagen. Haben Stellung bezogen zu vielen Themen und vor allem, es war irgendwie wie das Zentrale gewesen, auch wieder in dem Sinne, zu Männer-Frauen-Problematik. Aber auch das Problem von Verhütung zum Beispiel war ganz ein wichtiges Thema gewesen.
Also ist auch noch, wir sind von Marseille mit einem Bus, der organisiert war von der Regierung, von der Stadt, sie sind etwa sicher 200 Frauen gewesen, nach Hinotepe gefahren. Das ist so ein Städtchen, etwa eine Stunde Busreise von Marseille in das Cabildo. Also das hat auch dort stattgefunden. Und es sind einige Männer mitgefahren, also so CDS, so Verantwortliche. Und schon bei der Rückfahrt im Bus war die Stimmung ganz verrückt gewesen. Also die Frauen sind total aufgestellt und haben Witze gemacht und sind einfach nicht mehr zu halten gewesen. Und die Männer sind immer abgelöscht mit der Zeit. Also sie haben dann irgendwie gefunden, ja, das sei jetzt wirklich daneben, dass Frauen so das Theater machen. Und irgendwie hat ihnen das überhaupt nicht gepasst, obwohl das also Männer sind, die man eigentlich erwartet hätte, das sind noch bewusste Männer. Also sind die haben noch Verantwortung in der Revolution in einer Organisation, aber irgendwie haben die das gar nicht verstanden, dass die Frauen jetzt auf einmal so aufgestellt sind nach so einer Versammlung. Und am nächsten Tag haben überall Diskussionen angefangen um das. Also jetzt auf der Ebene von den mittleren Kader, von den Basiskomitees, also von der CDS, haben sich die Frauen recht müssen wehren, weil die Männer gefunden, ja, also ihr müsst jetzt nicht anfangen gegen uns zu kämpfen, wir haben Wichtigeres zu tun. Aber auch auf der Ebene vom Quartier, also bei mir, die hat Familie, hat die Frau, also die zwar nicht war an der eigentlichen Versammlung, aber sie hat angefangen, auch so ganz radikale Positionen zu vertreten. Und ja, wir Frauen, wir müssen für unsere Rechte kämpfen und wir müssen uns verteidigen. Und also sie hat irgendwie angefangen, dass es wirklich immer von dem zu reden. Und dann auch in Santa Teresa, wo ich geschafft habe, haben wir dann eine Frauenversammlung veranstaltet, wo wir alle Frauen eingeladen haben, wo sie haben können einfach von ihren Problemen erzählen und ihren Wünschen. Und es sind auch recht viele Frauen gekommen. Und die Frau, die die Versammlung geleitet hat, hat sich dann auch wieder bezogen auf die Versammlung, wo sie war, und hat ganz begeistert erzählt, jetzt können wir Frauen endlich von unseren Problemen reden. Also so hat es ein bisschen für mich getönt. Also es ist noch recht breit diskutiert worden. Und ich habe eigentlich auch nur Frauen getroffen, die begeistert waren davon, die irgendwie gesagt haben, jetzt, ja, das stimmt, wir sind unterdrückt und wir müssen uns wehren. Also ein bisschen, so habe ich es erlebt.
Also die Verfassungsdiskussion ist dann eigentlich Anlass zu einer viel weitergehenden Diskussion geworden.
Ja, also ich glaube, es geht viel weiter als nur die Verfassung.
Was hat denn zum Beispiel eine Radiosendung gegeben, ein paar Tage später, wo auch wieder ein paar Punkte aufgegriffen hat. Und das wiederum haben wir zum Beispiel im Kreis gehört, etwa zu fünft, also in der Familie. Und dann ist sofort wieder eine sehr spannende Diskussion ausgebrochen. Vor allem war dann das eine gemischte Gruppe gewesen. Also sind dort Männer dabei gewesen und sie haben auch unsere Stellung beziehen. Und haben natürlich betont, dass sie natürlich nicht so schlimme Machos sind, selber. Aber sie haben auch zugegeben, also dass tatsächlich noch Sachen zum Lösen sind, noch müssen angegangen werden.
Was mich da noch erstaunt hat, ein Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, der informiert hat über eine Rundfrage, die nach dieser Frauenversammlung gemacht worden ist in Managua. Und zwar eine Rundfrage bei Männern. Wie sie sich dazu stellen, eigentlich, zu dem, was jetzt da die Frauen fordern. Und dass die meisten Männer gefunden haben, ja, sie haben eigentlich schon recht und grundsätzlich unterstützen wir die Frauen. Aber im Punkt vom legalen Schwangerschaftsabbruch haben sehr viele Männer gefunden, also das sollte man nicht, also so weit sollte es nicht kommen. Also ich habe es noch spannend gefunden, dass sie dort so für sich Grenzen ziehen.
Haben sie auch den Grund angegeben, wieso sie das nicht wollen?
Nein, es war so ein ganz kurzer Bericht.
Also ein Argument, das ich gehört habe, ist klar, ja, wenn du kannst jedes Kind abtreiben, das du willst, dann kannst du auch mit jedem Mann ins Bett, das du willst. Also die Angst der Männer, Kontrolle zu verlieren über ihre Frauen. Und ganz wichtig war auch immer das Argument, also von den Frauen, dann, das ist fast zu einer stehenden Wendung geworden, eigentlich aufgrund von dieser Vernehmlassungsveranstaltung. Das ist auch eine Frau, die Angst hat vor einem Mann. Oder diese Frau hat eben keine Angst vor ihrem Mann. Und diskutiert eben mit ihm, also konfrontiert ihn.
Also ich glaube, für viele Frauen war es vielleicht das erste Mal, dass sie gemerkt haben, dass ihr persönliches Problem, das sie zu Hause hat mit dem Mann, dass das wirklich das Problem ist, das fast alle Frauen haben. Also es ist öffentlich geworden, das Problem. Sie haben es gehört im Radio, sie haben es gesehen im Fernsehen, sie haben es gelesen in der Zeitung. Und das hat sie, glaube ich, recht bestärkt, Frauen.
Das Persönliche ist politisch. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt eben gleich am Ende dieser Sendung. Und ich hätte eigentlich gerne fragen, was ihr, wo als Frauen auch mit feministischem Anspruch auf Nicaragua sind, was ihr eigentlich zurücknehmt von dort, oder zurückbringt von dort. Also, wir werden jetzt kaum Zeit haben, noch ausführlich auf das einzugehen, aber vielleicht können wir das noch kurz erwähnen. Wo ihr Mühe gewesen sind oder wo ihr das Gefühl habt, ich habe etwas gelernt von der politischen Kultur dort.
Also mich hat einfach begeistert, wie die zwei Frauen ja, optimistisch gsi sind und sich, also mit den mit zwei Frauen, die ich geredet habe, sehr optimistisch gsi sind. Die eine sich eben so in dieser Hängematte-Kooperative engagiert hat. Und das ist ja zum Teil auch auf, ja, also ist Zusatzarbeit gsi eigentlich für sie, also die Kooperative außerhalb zu vertreten, an die Versammlungen zu gehen, in die Hauptstadt zu reisen und so weiter. Aber wie sie trotz ihrem Kind, das sie hat, und dem Haushalt, das sie selber hat müssen führen, wo sehr aufwendig ist in Nicaragua, sich da einfach lustvoll und ja, für die Arbeit engagiert hat und die auch genossen hat, habe ich den Eindruck gehabt. Bei einer anderen Frau, die hat auch vier Kinder gehabt und hat eben das Problem gehabt mit ihrem Haus, also dass sie keine sichere Wohnsituation gehabt hat. Und auch sie hat einfach wirklich gekämpft, um das Problem können zu lösen für sich. Und das ist etwas, das sich über die ganze Zeit hingezogen hat, als ich dort war und als ich nach 5 Monaten wieder gegangen bin. Nachher war das Problem noch nicht gelöst. Also sie hat Material gebraucht für ein Dach, für ein neues Haus, wo sie anfangs so Bretter zusammengezimmert hat. Und sie hat das Dach noch nicht gehabt, aber sie ist immer noch immer wieder gegangen, um zu schauen, wo können sie das Material bekommen. Was für einen Weg muss sie einschlagen, gibt es sonst eine Lösung? Also sie war immer irgendwie dran gewesen, und das hat mich auch fasziniert.
Ich finde auch noch etwas Wichtiges, wo vielleicht auch nicaraguanische Art Politik zu machen charakterisiert, ist die Offenheit, mit der man miteinander umgeht. Also es gibt ja sehr grosse Meinungsverschiedenheiten, also man weiß auch, dass es da innerhalb von der Partei vom Frente Sandinista das auch gibt. Aber ich habe das mehr erlebt auf der Ebene vom Quartier, von den Quartierkomitee-Versammlungen, vor allem Sitzungen zwischen den verschiedenen Verantwortlichen, dass sie können stundenlang miteinander reden, obwohl es wirklich dringende Probleme gibt zu lösen, aber sie hören, wenn jemand etwas sagt, oder obwohl sie nicht einverstanden sind, und diskutieren, bis sie einigermaßen können das Problem lösen. Also ich finde, das ist etwas, wo ich vielleicht gelernt habe, dass die Offenheit und die Diskussionsfähigkeit, die die Leute, also ich rede vor allem nicht nur von Frauen, haben, also wie sie miteinander umgehen.
Ja, und zudem ist es also für mich noch ein ganz intensives Erlebnis von einer Lebensform, von einem Alltag. Also irgendwie so viele Leute und viele verschiedene Leute um sich herum haben und ziemlich intensiv mit allen zu schwätzen und irgendwie sich Zeit zu nehmen und zu schauen, was sich entwickelt. Also mir hat das irgendwie sehr gut getan. Und ich habe auch gemerkt, dass irgendwie viele Äußerungen und auch spontane und emotionale Äußerungen auf eine Art wie direkter gekommen sind, wo ich da in der Schweiz merke, wie viel verhaltener eigentlich wir sind und finde eigentlich das so ein Schuss nicaraguensisch tut gut da in der Schweiz.
Oder würde uns gut
tun. Ja.
Ja, wir verabschieden uns noch mit einem Stück Musik. Was ist das letzte Stück, Verena?
Das ist wieder ein Stück von der Sarah González. Ein Stück, das heisst «Canción urgente para Nicaragua», also dringendes Lied für Nicaragua. Das hat Silvio Rodriguez geschrieben, auch von Kuba.
Also vom Studio verabschiedet sich die Edith, die Vreni, die Verena und Don.
Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría y que viendo este día como espectro en el monte luminoso reía. ¡Eso! El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminar los tres, porque el mismo camino caminar los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, que se han hecho gigantes y a burlar la muerte, que se han hecho gigantes y a burlar la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esta manera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Claro que no! Andará Nicaragua su camino en la gloria, andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano